ARD. MDR Klassik, der Bachkanal mit Maul und Schrammeck.
Herzlich willkommen. Im Bachkanal behandeln wir gerade die Messen von Johann Sebastian Bach. Heute sind wir bei der Messe in G-Moll angelangt. Soweit der Beginn des Kyrie aus der Messe in G-Moll von Johann Sebastian Bach. Wenn wir, das ist vielleicht nicht ungewöhnlich, Messe und Bach in einem Satz verwenden, dann sprechen wir eigentlich fast immer von der H-Moll-Messe. Also nicht nur wir, sondern viele anderen auch. Über die haben wir ja einen eigenen vierteiligen überlangen Podcast schon gemacht, den Sie auch gerne immer wieder nachhören können natürlich. Aber hier in dieser Serie haben wir die H-Moll-Messe bislang verschwiegen. Michael, deswegen fangen wir heute noch mal so an. Hat die H-Moll-Messe irgendetwas mit diesen Kyrie-Gloria-Messen zu tun? Mittelbar und unmittelbar,
naja, um mal so zu beginnen. Lieber Bernhard, also sie stehen in der gleichen Abteilung des Bachwerkeverzeichnisses, weil es einfach mal Vertonungen des Messtextes sind. Und sagen wir mal so, die H-Moll-Messe ist ja in verschiedenen Etappen entstanden und das erste große Stück war eben im Jahr 1733 diese Kyrie-Gloria-Messe, die Bach dem sächsischen Kurfürsten, dem neuen Kurfürsten, als so eine Art Geschenk überreicht hat. Ja, Kyrie und Gloria der späteren H-Moll-Messe, und von der Struktur her ist das genau das, was eben dann auch unsere vier anderen Messen sind, eben Vertonungen von Kyrie und Gloria, nur dass eben diese Missa 1733 eine Kyrie-Gloria-Messe in XXL ist, also sprich einfach mal deutlich länger als die vier anderen Messen, und man muss zugleich sagen, also nach allem, was wir wissen, doch wirklich neu komponiert. Gegen unsere vier lutherischen Messen, auf den Begriff kommen wir ja wahrscheinlich jetzt gleich auch nochmal, die sind ja doch eher mit Vorsatz in so einer Art Parodie-Adaptionsverfahren entstanden.
Mit Vorsatz, das ist vielleicht ganz schön gesagt. Lutherische Messen ist hier gerade so rausgerutscht, dieser Begriff, der ja durchaus auch ein bisschen verwirrend ist, denn an sich klingt ja Messe erstmal sehr katholisch, musikgeschichtlich betrachtet. Aber dieser Begriff lutherisch kommt ja nicht von irgendwo her. Zu Bachs Zeiten war der Messtext auch im protestantischen, sagen wir mal im lutherischen Gottesdienst durchaus gefragt.
Ja, und natürlich ist es auch so, der lutherische Gottesdienst hat ja strukturell schon sehr große Parallelen zur katholischen Messe. Ja, und was man tatsächlich beibehalten hatte, ist, dass eben das Kyrie und das Gloria gesungen werden und teilweise eben auch sehr elaboriert als Figuralmusik. Das passierte offenbar wirklich eher nur an den hohen Feiertagen in lateinischer Sprache. Das gilt auch übrigens noch für Sanctus, wie sich das mit den anderen Teilen verhalten hat, ob jetzt wirklich auch mal ein Credo gesungen wurde. Wir sind da lange Zeit davon ausgegangen, dass das nicht der Fall war. Allerdings ist jetzt mal vor einigen Jahren ein Textdruck aufgetaucht aus der Ära des Thomas Kantors Johann Kuhnau. Da ist plötzlich auch eine Figuralmusik auf das Symbolum Nicenum, also auf das Glaubensbekenntnis, auf das Credo mit abgedruckt. Also möglicherweise müssen wir auch da unsere Ansicht so ein bisschen revidieren. Aber was man schon sagen kann, anders als wirklich üblicherweise in der großen katholischen Messe, dass eben das komplette Messordinarium vom Kyrie bis zum Agnus Dei als Figuralmusik dargeboten wird, das ist so für den protestantischen Gottesdienst nicht belegt. Hingegen eben diese Kyrie-Gloria-Messen, und zwar nicht nur von Bach. Und deswegen hat sich dieser Begriff eingebürgert, weil es eben den lutherischen Gottesdienst betrifft, dass man von lutherischen Messen spricht. Und das meint eben immer eine Messe, wo nach dem Gloria schon Schluss ist.
Und da war Bach nicht der Einzige, gerade in Mitteldeutschland nicht der Einzige. Andere haben da auch ordentlich komponiert, und noch mehr als er.
Ja, ja. Und das kann man schon im 17. Jahrhundert belegen. Sogar noch weiter geht das zurück, aber tatsächlich als Figuralmusik, also mit obligaten Instrumenten, auch mit der Unterteilung dann eben des großen Gloria-Textes in verschiedene Einzelsätze. Das geht so in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts los. Da gibt es dann auch sehr häufig diesen Typus der sogenannten Choralmesse, dass man dann eben sich eine Choralmelodie nimmt, die man eben in den einzelnen Sätzen auch immer noch irgendwie verarbeitet, die das Ganze sozusagen musikalisch grundiert. Thomas Kantor Sebastian Knüpfer, Bachs Vorgänger im Thomas-Kantorat, ist da ein Beispiel, aber auch so zu Beginn des 18. Jahrhunderts ist offenbar ein sehr, sehr aktiver Komponist von solchen Messen, Friedrich Wilhelm Zachow gewesen, der Lehrer Händels. Man kann sicherlich auch noch Gottfried Heinrich Stölzel nennen.
Unbedingt in Gotha, von dem sind, ich glaube, 25 Messen noch erhalten und etliche weiter sicher auch verschollen. Wo man da sagen kann, da gab es vielleicht am Hof in Gotha bestimmte Vorlieben auch, dass der Herzog gesagt hat, ich möchte eben gerne Messen figural komponiert haben und sich der Kapellmeister danach richten musste. Ja. Vielleicht kann man dadurch erklären, dass es so viele sind. Bei Telemann dagegen sind es weniger, aber es gibt auch von Telemann auch Choralmessen, die leider viel zu selten aufgeführt werden.
Und was wir uns ja auch klar machen müssen, der entscheidende, limitierende Faktor für Figuralmusik war ja die Länge des Gottesdienstes. Und der war jetzt schon ohne eine Vertonung des Messetextes mit einer Hauptmusik auf das Evangelium des Sonntags, den ganzen Liedern, der einstündigen Predigt, dem Abendmahl, lag das schon bei 3, 3,5 Stunden. Also deswegen mussten, glaube ich, dann schon besondere Ereignisse irgendwie da sein, dass man gesagt hat, jetzt machen wir auch wirklich noch so ein elaboriertes Kyrie Gloria. Oder wir lassen das Ganze eben auf Kosten der Hauptmusik gehen, dass es dann eben keine Evangeliumsmusik mehr gab. Da wissen wir aber verdammt wenig leider.
Ich schlage vor, bevor wir zu Bach kommen, hören wir doch mal kurz in eine Messvertonung von Gottfried Heinrich Stölzel. Gottfried Heinrich Stölzel hat eben auch Kyrie Gloria Messen komponiert. Das war mal ein kurzer Auszug, ein eingangs kurz einem Gloria. Jetzt könnte man natürlich fragen, die erste Beschäftigung von Bach mit Messen war vermutlich 1733, also das, was später H-Moll-Messe wurde. Warum so spät? Da war er ja schon 10 Jahre in Leipzig beschäftigt. Hat er sich vorher gar nicht damit beschäftigt oder kennen wir die Stücke nur nicht?
Naja, lieber Bernhard, auszuschließen ist am Ende nichts. Aber was wir ja schon sagen können anhand der überlieferten Musikalien, ist eine absolute Konzentration auf die Hauptmusik, also auf eine Musik, die mit einem deutschen Text einen Kommentar abliefert zur Lesung des Evangeliumstextes und eben auch aufgeführt wurde unmittelbar nach dieser Lesung und vor der Predigt. Und das ist eigentlich erstmal Bachs täglich Brot und das ist auch überhaupt der Usus im protestantischen Gottesdienst in dieser Zeit. Deswegen sind ja auch die anderen großen Kapellmeister der Zeit, ob das jetzt ein Stölzel ist, ein Fasch, ein Telemann oder ein Graupner, ganz eifrig eben diese Art von Musik zu komponieren. Aber es gibt auch Hinweise, ich muss das ganz vorsichtig formulieren, weil kaum hast du eine neue Quelle, sieht das Bild schon wieder ganz anders aus. Also wenn man so ein bisschen darauf schaut, auch was aus Bachs eigener Notenbibliothek dann aus den 1730er, 40er Jahren überliefert ist, auch das, was dann sein Nachfolger Gottlob Harrer in den 5 Jahren seines Thomas-Kantorats gemacht hat, hat es den Anschein, dass es plötzlich eine Figuralmusik auf die klassischen Messetexte in den 1730er, 40er Jahren wieder an Bedeutung gewinnt? Vielleicht auch wirklich auf Kosten der klassischen Evangeliumsmusik. Das könnte eine Tendenz sein, allerdings ist das Problem dann wieder, wir wissen zum Beispiel, der Thomas Kantor Doles, der dann am 1756 Thomas Kantor war, der hat in seinen ersten Jahren wieder knallhart Jahrgänge komponiert. Also das scheint so ein bisschen hin und her zu gehen. Vielleicht ist es am Ende auch, haben wir ja immer mal schon anklingen lassen, diese Kritik, die die Aufklärung übt an diesen barocken Kirchentexten. Das ist, ja. Das ist Schund. Ja. Ja, und natürlich gegen so einen Messtext war ja nichts zu sagen. Erstens ist es Latein, zweitens ist es zeitlos und drittens passt es in jeden Gottesdienst. Hat ja auch einen Vorteil. Ja, also am Ende so eine Messe, die konnte am 5. Sonntag nach Trinitatis genauso aufgeführt werden wie am 3. nach Epiphanias oder im Zweifelsfall auch noch am 3. Osterfeiertag. Und dann haben wir ja zumindest Belege, dass jetzt in den ersten Jahren im Thomaskantorat Bach andere Teile des Messordinariums und hier namentlich das Sanctus als eine Musik irgendwie rund um das Abendmahl extra komponiert hat. Hier gibt's nämlich eben diese große, wirklich sehr, sehr prächtige Vertonung. Für Weihnachten 1724 entstanden, ist dann später in die H-Moll-Messe eingegangen. Und es gibt daneben noch zwei weitere einzeln überliefernde Sanctus-Sätze. Die sind allerdings verdammt kurz. Also opulent orchestriert, aber praktisch nach anderthalb Minuten vorbei.
Ja, Sanctus-Sätze sind auch sonst in der Messgeschichte oft recht kurz gehalten. Also da ist auch der Text nur sehr kurz. Da hat er sich dann irgendwie auch an die Tradition durchaus gehalten. Ja. Vielleicht waren es aber auch liturgische Vorgaben. Aber immerhin, es war klar, es gehört dazu, das Ordinarium auch in der lutherischen Messe. Das halten wir hier fest. Hat sich denn Bach mit Messen anderer Komponisten beschäftigt? Jetzt namentlich in diesen 30er Jahren, wo er selbst komponiert hat.
Also das ist was, was wir tatsächlich ganz gut nachvollziehen können. Also schon in seiner Weimarer Zeit, wahrscheinlich auch noch in der Vorweimarer Zeit, aber ab der Weimarer Zeit ist es belegt, dass Bach sich mit solchen Vertonungen auseinandersetzt. Früheste Belege sind Palestrina-Messen, die er sich ganz genau anschaut, auch zur Aufführung bringt, was im frühen 18. Jahrhundert wirklich alte Musik war. Mhm. Ja. Dann gibt es so Namen wie Johann Christoph Petz, Antonio Lotti, ganz wichtiger venezianischer Komponist, der hat großartige Messen komponiert, speziell in seinen wenigen Jahren, die er am Kurfürstenhof in Dresden um 1718 verbracht hat. Da hat Bach sehr genau hingeschaut. Johann Kaspar Kerl, Münchner, dann Wiener Hofmusiker, stammend aus dem Vogtland. Und dann ist er meinem Kollegen, dem Peter Wollny, ein toller Fund vor gut 10 Jahren gelungen. Im Weißenfelser Kantoreiarchiv hat er den Stimmsatz von Johann Sebastian Bach und seinen Thomanern gefunden, einer großen Missa Canonica von Gasparini. Auch offenbar Repertoire dann in den 1730er Jahren, wie wir überhaupt aus den 1730er, 40er Jahren eben bei Bach die Tendenz sehen, dass er sich, wenn er sich Kirchenmusik abschreibt, es ganz oft lateinische Vertonungen von Abschnitten des Messordinariums sind. Witzigerweise sehr unterschiedliche Qualität. Da gibt es so anonyme Stücke, wo man ehrlich gesagt den Komponisten gar nicht wissen will, weil es keine besonders gute Musik ist und man sich irgendwie insgeheim fragt, warum schreibt das der Bach ab? Aber ganz offensichtlich stellt er sich da ein neues Repertoire zusammen. Wir sind dann immer ganz schnell dabei und sagen, wenn das Stück arg schlicht ist, naja, bestimmt für die zweite Kantorei irgendwie das Repertoire, was er dann selber gar nicht dirigiert hat, aber ich bin mir da nicht so sicher. Also wahrscheinlich hat er auch dann doch hin und wieder mal das Repertoire angepasst an die Leistungsfähigkeit seiner Sänger. Und das ist ja wie auch heute in den Knabenchören, da kann ja die Qualität sehr stark schwanken, wie bei den Weinen. Es gibt gute und es gibt schlechte Jahrgänge.
So sieht's aus. Schauen wir jetzt mal genau auf die Messe in G-Moll heute in diesem Podcast. Die hat jetzt wieder eine andere Besetzung als die beiden, die wir vorher besprochen haben.
Ja, und ich würde mal sagen, diesmal eine sehr ordinäre Besetzung, also eine typische Kantatenbesetzung auf einen Sonntag irgendwann nach Trinitatis.
Von der Stange.
Zwei Oboen, Streicher und Quellenlage ist die, es gibt in dem Fall mal keine autographe Partitur von Bach, aber eine Abschrift von einem, der ganz nah dran war, Johann Christoph Altnicol, also Bachs Schwiegersohn, ein bisschen unklar, ob der das geschrieben hat, als er schon Schwiegersohn war oder kurz davor, also um 1747, also späte Zeit von Bachs Thomaskantorat, da stammt die Quelle her, ist eine sehr glaubhafte.
Hier wissen wir auch alle Parodievorlagen der 6 Sätze dieser Messe. Wie sieht es aus gleich beim Kyrie? Wo kommt das her?
Also das springt einen förmlich an. Also jeder, der auch ein bisschen im BWV zu Hause ist, merkt da sofort, das habe ich doch schon mal gehört, richtig, aber mit anderem Text. Also Kyrie eleison, die Kantante, Herr, deine Augen sehen nach dem Glauben. Ein ganz, ganz schmissischer Eingangschor, dreiteilige Anlage mit einem fugierten Mittelteil. Da ist der Originaltext zu Schlägesti. Jetzt wird's ein Christe Eleison daraus und das funktioniert bestens, ja. Also munteres Stimmen durcheinander und miteinander. Ich würde mal sagen, Bach at his best.
Und wir hören in den Mittelteil. Das ist also das Christe Eleison aus der G-Moll-Messe. Und wie das meist ist in diesen Kurzmessen oder in diesen Kyrie-Gloria-Messen, das Kyrie wird hier als ein Satz begriffen, auch wenn es dreiteilig ist. Dann geht's weiter mit dem Gloria, das auch hier wieder aus 5 Teilen besteht. Jeweils ein Chor am Beginn und am Schluss und 3 ein dazwischen. Der Eingangschor ist auch der Eingangschor gewesen einer Leipziger Kantate, aber wieder mal stark umgearbeitet. Erklär uns das.
Ja, und zwar ein Eingangschor, der in ganz großer zeitlicher Nähe zu Herr, deine Augen sehen nach dem Glauben entstanden ist, auch Jahrgang 3, wie überhaupt diese G-Moll-Messe so eine Art, ich würde sagen, Best of Jahrgang 3 ist. Also hier hat Bach wirklich Jahrgang 3 ausgeschlachtet. Es gibt diese unglaublich tolle Kantate auf den dritten Sonntag nach Epiphanias, alles nur nach Gottes Willen. Mit so einem tonrepetierenden Thema, was so einen ganz großen Drive, auch eine gewisse Dringlichkeit hat. Und das nimmt sich Bach, er lässt das Orchestervorspiel weg. Also das Thema wird jetzt nicht erst durch die Instrumente etabliert, sondern es geht gleich los mit Gloria in Excelsis Deo. Und das passt einfach wunderbar, weil es genauso 8 Silben hat wie der ursprüngliche Text, alles nur nach Gottes Willen. Und dann gibt es ein ruhigeres zweites Thema, schon in dem Chorsatz der Kantate angelegt. Und da schreibt jetzt Bach eben das Et in Terra Pax, also den zweiten Teil des Gloria-Textes drunter. Und beides funktioniert bestens. Ich liebe diesen Satz.
Beginn des Gloria's aus der G-Moll-Messe. Die anderen 4 Sätze, die stammen aus einer einzigen Kantate, auch wieder dritter Jahrgang. Es wartet alles auf dich. August 1726 hat Bach das ursprünglich komponiert. Und es fällt auf, dass Bach die 3 Solosätze in der Messe zum Teil auch beträchtlich erweitert hat. Also das ist nicht nur Parodie, das ist wirklich Bearbeitung, Anpassung, so wie es passt. Schauen wir auf die Bassarie. Ja. Gratias agimus tibi.
Also vielleicht noch eine kleine Bemerkung an sich zu dieser Kantate. Es wartet alles auf dich. Die läuft bei mir unter dieser Kategorie eine der allerbesten unbekannten Bach-Kantaten. Mhm. Die hat man ja meistens nicht so auf dem Schirm. BWV 187, siebter Sonntag nach Trinitatis. Für mich eine der beiden Kantaten zur Bergpredigt. Amtlicher Soundtrack zur Bergpredigt, weil sie praktisch ganz viel mit Inhalten der Bergpredigt arbeitet. Und jeder Satz ist da wirklich ein Edelstein. Und deswegen beglückwünsche ich Bach hier amtlich im Jahr 2025 rückblickend, dass er sich genau dieses Stück vor knapp 300 Jahren ausgewählt hat. In unserer hochgelobten Kantate ist das ein Bibeltext und tatsächlich ein Abschnitt aus der Bergpredigt. Darum sollt ihr nicht sorgen. Was werden wir trinken, was werden wir essen? So ungefähr ist der Text. Ja,
richtig.
Und daraus wird jetzt eben dieses Gratias Agimus Tibi. Und, also Bach lässt sich nicht lumpen. Er macht eine Extended Version, also 10 Takte länger. Und das Ganze funktioniert bestens. Und man muss auch sagen, also textlich ist es durchaus sehr nah an dem Inhalt dieses Abschnitts der Bergpredigt. Also jetzt mal ins Deutsche übersetzt, singt er ja nichts anderes als: Wir danken dir, ob deiner großen Herrlichkeit, Herr Gott, König des Himmels, Gott allmächtiger Vater.
Interessant finde ich auch, dass Bach jetzt in seiner Parodie die Tonhöhe verändert. Mhm. Es bleibt zwar eine Bassarie, aber es ist jetzt eine ganze Quarte höher. Also da steigert natürlich auch noch ein bisschen die Eindringlichkeit, ja, und passt ihm wahrscheinlich besser in die Konzeption der ganzen Messe. Aber auch das geht. Also es bleibt Bass, aber der muss ein bisschen höher singen. Gratias agimus tibi. 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 Das ist die Bassarie und danach singt der Alt eine Arie, Domine Fili Unigenite, und es stammt aus derselben Kantate.
Ja, und auch hier macht er noch ein bisschen die Instrumentierung etwas farbiger und setzt nochmal einen drauf. Also wenn ich vorhin schon Extended Version gesagt habe, ist es jetzt Extended Version XL. Mhm. 30 Takte kommen on top. Ursprünglicher Text: Du Herr, du krönst allein das Jahr. Und schöner Kontrast zur vorangegangenen Arie, ist ja so ein ganz charakteristisches Thema, was mit diesen Synkopen ganz intensiv arbeitet und deswegen so wahnsinnig nach vorne geht. Und auch da würde ich sagen, herzlichen Glückwunsch, Bach, dass du das ausgewählt hast. Oh, jetzt habe ich ihn geduzt. Pardon. Sie, Herr Kapellmeister.
Also das war auch so eine Art Director's Cut von einer alten Arie. Bach hat die alte Arie Du Herr krönst allein das Jahr aus der Kantate Es wartet alles auf dich deutlich verlängert und hier zum Satz Domine Fili Unigenite gemacht. Der Sopran kommt in dieser Messe nicht vor als Solostimme, aber der Tenor darf noch eine Arie singen, die letzte, Qui tollis peccata mundi.
Und die hat's in sich. Prädikat würde ich mal wieder sagen, himmlisch. Hm. Ja, der du die Sünde hinwegnimmst, erbarm dich unser, ist ja der Text. Im ursprünglichen Kontext, Gott versorget alles Leben. ein wahnsinniges Klangidyll mit diesem Oboen-Solo und da bleibt die Zeit stehen. Mhm. Hier wirkt es jetzt natürlich durch diesen neuen Text nochmal irgendwie flehender. Zugleich kriegt es aber Bach hin, dann im B-Teil noch das Quoniam mit hineinzumogeln, was ja dann doch einen ganz anderen Charakter hat. Eigentlich hier wird es ja, auch ne? bewegter. Ja, ja. Also weit weg tatsächlich von unserem berühmten H-Moll-Messen Quoniam. Mhm. Aber auch das ist so stichhaltig gelungen. Ich habe es, glaube ich, schon im letzten Podcast gesagt. Auch hier gilt das Gleiche. Also wenn wir nicht um die Parodieverhältnisse wüssten, kämen wir nie darauf, dass das keine Originalkompositionen sind, sondern letztlich Zweitverarbeitungen von ursprünglich schon ganz toller Musik.
Tollis Peccata Mundi, die Tenorarie aus der Missa in G-Moll von Johann Sebastian Bach. Ja, und dann kommt der übliche Schlusschor und das ist jetzt mal ein Eingangschor gewesen ursprünglich von unserer Kantate Es wartet alles auf dich.
Ja, aber auch da gilt das, was eben sehr häufig gilt. Er nimmt den Eingangschor nicht ab Takt 1, sondern eben ab dem Abschnitt, wo es eben fugiert ist. Mhm. Ein ganz, ganz toller Eingangschor in der Kantate. Ich finde, einer der elaboriert überhaupt in Bachs Kantatenwerk. Und das ist wirklich eine Koloratorenorgie da durch die Stimmen. Mhm. Und ich meine, im Messtext wird ja jetzt gewissermaßen der Heilige Geist ausgegossen und das passiert hier buchstäblich in endlosen Koloratorenketten in Noten. Das ist Bachs Stile Concitato, ja, also der erregte Gesangsstil. Und wenn das dann einfach noch mit Bachschen Kontrapunkt so zusammenkommt und dann auf diesen Text, dann ist das Glück perfekt.
Der Bach-Kanal mit Maul und Schrammeck. Jetzt als Podcast bei mdrklassik.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.